langsam auch das Gewicht vom Stein.
Tiefenentspannt, ja schon ein bisschen weggetreten, liege ich in einem abgedunkelten Raum, warme Steine in den Händen, zwischen den Zehen und unter meinem Rücken. Ich trage einen papierartigen Einmaltanga, der aussieht wie die Kopfbedeckung von Chirurgen. Es ist warm und duftet nach ätherischen Ölen. Orange und Rose habe ich mir für die Hot Stone Massage mit Edelsteinkrönung ausgesucht. Die Entspannungstherapeutin Birgit Grobecker lässt warme, dunkle Steine über meinen Körper gleiten, ganze 2 Stunden lang. Ab und zu holt die fröhliche Frau mit der sanften Stimme neue Steine aus einem flachen, leise surrenden Gefäß.
Ist es eigentlich ein Reiskocher oder ist es extra? Also das kauft man schon extra dafür, für die Steine, so ein Heater, aber in den Anfängen hat man sich genau Geräte aus der Gastronomie genommen.
Denn für eine Hot-Stone-Massage werden oblatengroße, glatte Basaltsteine auf 60 Grad Celsius erwärmt. Das dichte, dunkle Vulkangestein speichert die Wärme besonders gut. Einige Steine werden dann auf bestimmte Punkte am Körper gelegt, die je nach Kulturkreis als Muskelstränge, Meridiane, Energiebahnen oder Chakren bezeichnet werden. Mit den restlichen Steinen wird der Körper massiert. Zu welchem Zweck, das hat mir Birgit Grobecker erklärt, bevor es losging.
Die Hot Stone Massage geht zurück auf Jahrtausende altes Wissen in unterschiedlichen Kulturen, dass erstmal Wärme gut tut, sodass über die Wärme einfach die Muskulatur sich gut entspannen kann, dass man auch von der Seele her einfach besser loslassen kann.
Deswegen soll ich mir nach der Massage auch nichts Anstrengendes vornehmen, sondern die Entspannung nachwirken lassen. Vielleicht hilft mir dabei auch die Kraft der Edelsteine. Lithotherapie nennt sich die Methode, bei der Birgit Grobecker mir am Ende der Hot Stone Massage Edelsteine auflegen wird.
Da geht es also so ein bisschen in dieses schamanische Denken auch. Die Edelsteine, genau genommen sind es Halbedelsteine, findet man mehr im Asiatischen, auch in Indien, Nepal, Tibet.
Aber nicht nur in der ayurvedischen und chinesischen Medizin wurden und werden den wertvollen Steinen Heilkräfte zugeschrieben. In der Antike arbeiteten Ärzte und Priester mit der Heilkraft der Steine. Die Kreuzfahrer des Mittelalters glaubten, der wasserfarbene Aquamarin schenke ihnen Unverwundbarkeit. Und auch bei modernen Zauberern haben Steine universelle Heilkräfte.
Versuchen wir es nochmal, Potter. Wo würdest du suchen, wenn du mir einen Besoar beschaffen müsstest?
Ich weiß nicht, Sir.
Zu deiner Information, Potter. Ein Besoar ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege, der einen vor den meisten Giften rettet.
Bei Besoaren, altpersisch für Gegengift, handelt es sich aber gar nicht um Steine, sondern um eine Zusammenballung von unverdaulichen Pflanzenfasern und Haaren, die zu sogenanntem Magenstein verkrusten. Neben Harry Potter glaubten auch europäische Adlige an die entgiftende Wirkung des Besoars und tunkten ihn in ihren Tee. Zum Glück ist das nicht mein Auftrag. Bei der Edelsteintherapie werden die Steine nur extern angewandt. Ein bisschen Magie ist trotzdem dabei. So heißt es in dem Buch Einführung in die Heilsteine von Judy Hall.
Da Kristalle kraftvolle Hilfen sind, muss man sich ihnen mit Respekt nähern. Dann arbeiten sie bereitwillig mit uns zusammen.
Naja, ich versuche mich darauf einzulassen. Und Birgit Grobecker hilft mir dabei. Sie erklärt mir, dass jedem Stein eine bestimmte Kristallstruktur eigen ist und dass ihre Wirkung vielleicht gar nicht rein magisch ist.
Weil es um Schwingungen geht, Energie ist Schwingung. Und so kann man sich das auch bei diesen Steinen vorstellen, dass der Stein, je nachdem, was er für eine Farbe hat, also in welcher Form Moleküle angeordnet sind, so hat es, dann hat der Stein eine bestimmte Schwingung, die wiederum auf uns wirkt.
Denn auch im menschlichen Körper seien Schwingungen vorhanden. Diese könnten mithilfe der Steine harmonisiert werden. Für jede Körperregion oder Chakra sucht Birgit Grobecker also einen passenden Stein aus.
Am sogenannten Wurzelchakra, was in einer Energiefrequenz von Rot schwingt, und dann kommt ein roter Stein eben da drauf für den Solarplexus, das dritte Chakra, und das ist hier ein Zitrin.
Dichte Steine mit warmen Farben am Bauchnabel, durchsichtige Steine mit kühleren Farben auf dem Kronenchakra am Kopf, liege ich auf meiner Liege und taste mich innerlich an die Schwingungen heran. Der Bergkristall soll die Gedanken klären, der Körper wird vitalisiert. Versuchen kann man es ja, denke ich. Meine Entspannungstherapeutin geht ja auch nicht so weit wie die Autorin Judy Hall, die ihren Leserinnen rät:
Stellen Sie einen großen Rosenquarz neben Ihr Bett. Die Wirkung ist so mächtig, dass es ratsam ist, einen Amethyst zur Regulierung der Anziehungskraft hinzuzufügen.
Das wären mir dann doch zu viele Schwingungen. Die meisten Schulmediziner sind natürlich skeptisch. Und auch einschlägige Vertreter der Lithotherapie selbst, wie Michael Giehinger, empfehlen:
Bei ernsten gesundheitlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
Für den Körper also keine Garantie. Aber helfen die Steine der Seele? Das soll immerhin Hildegard von Bingen in ihrer Physika geschrieben haben. Edelsteine unterstützten mit ihrer teufelsabweisenden Wirkung die moralische Entwicklung des Menschen. Verlangt man da nicht doch ein bisschen viel von den Steinen? Vielleicht nicht. Am Ende der Hot Stone Massage, als Birgit Grobecker mich mit Edelsteinen besteckt, falle ich in einen wohlig warmen, unschuldigen Schlaf. Danach bin ich zwar etwas bedröppelt, aber entspannter, ausgeglichener und bestimmt auch etwas weniger grantig als vorher. Also irgendwie geläutert.